Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Sehr übersichtlich und äußerst spannend das vorläufige Wahlergebnis in Baden-Württemberg. Tritt der grüne Cem Özdemir in die Fußstapfen von Winfried Kretschmann? Wird er neuer Ministerpräsident und somit der erste mit Migrationshintergrund? Der Schriftsteller Michael Kleeberg charakterisierte Özdemir heute Abend in unserem Programm so.
Das typische Produkt einer württembergischen Trias aus erstklassiger Schule, Sportvereinen und Arbeit in den Handwerksbetrieben, in der mittelständischen Industrie, in der großen Industrie, die eben über Jahrzehnte hinweg aus Sizilianern und Kalabresen und Jugoslawen und Anatoliern Schwaben gemacht hat und Deutsche. Also eine Integrationsmaschine über Jahrzehnte hinweg mit einem unglaublichen Erfolg.
Cem Özdemir scheint diesen Erfolg zu verkörpern. Nach letzten Hochrechnungen liegt er ganz knapp vor seinem 37-jährigen Herausforderer Manuel Hagel von der CDU. Wir schauen gleich mit dem Filme- und Theatermacher Andres Feil auf die heutige Landtagswahl. Zehntausende sind am heutigen Weltfrauentag allein in Deutschland auf die Straße gegangen. Und morgen soll's weitergehen mit einem globalen Frauengeneralstreik. Wir sprechen mit der Initiatorin Adrienne Göhler.
Ein bisschen Größenwahn steht jeder Frau.
Wir wollen auf das vorläufige Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg schauen mit dem Filme- und Theatermacher Andres Feil. Seine Geburtsurkunde stammt aus Stuttgart, seine aktuelle Meldebescheinigung, ich glaube aus Berlin. Hallo, guten Abend, Herr Feil.
Ja, hallo, ja. Dem ist so. Lange weg aus Stuttgart, aber immer noch verbunden.
Sie waren heute Abend weder im Theater noch im Kino, sondern haben für uns den Wahlabend verfolgt. Wie spannungsreich war diese Vorstellung?
Der Abend war sehr spannend, weil erstmal war die Überraschung natürlich groß. Es war ja wirklich immer angekündigt schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber dass dann der Vorsprung doch für Özdemir noch reichen würde, damit habe ich erstmal nicht gerechnet. Und das war also die erste Überraschung. Und die zweite und vielleicht die bittere Überraschung war dann auch die SPD, dass die so stark abschmiert. Also das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland, ich glaube seit Kriegsende. Und das ist dramatisch und ich glaube auch dramatisch dann in den Folgen für die Bundespolitik. Also die Koalition wird es schwer haben. Die SPD muss sich anders profilieren. Sie hat ganz stark verloren nochmal bei den klassischen Wählergruppen und das wird sicher ungemütlich werden für die nächsten Monate auch.
Stand kurz vor 23 Uhr SPD bei 5,5%, CDU 29,7%. Überholt von den Grünen mit 30,3. Wer oder was hat jetzt hier gewonnen? Personen oder Themen?
Also ich glaube erstmal ganz klar Cem Özdemir. Ja, das sah man ja auch am Wahlkampf. Also ich habe immer wieder mal mir Fotos angeguckt von den Plakaten auch. Özdemir hat ohne das Grünen-Logo oftmals geworben. Er hat einfach ganz stark auf seine Person gesetzt. Er ist bekannt, sehr viel bekannter eben als Hagel, der jetzt ja sehr unglücklich eben, Stichwort Rehaugen, dadurch nochmal eine ja nicht gerade glückliche Popularität erreicht hat. Und Özdemir hat es geschafft, eben diese, ja eigentlich am Anfang haben ja alle gesagt, das ist aussichtslos, das ist Lost Game. Im Oktober noch lagen die Grünen 14 Prozentpunkte zurück. Und dass er das ermöglicht hat, war seine Person, muss man ganz klar sagen. In den Umfragen war er immer der beliebtere Kandidat, aber die CDU hat eben drauf gesetzt, so jetzt kommt der Wechsel, jetzt setzen wir den eigentlichen Akzent, wir werden den Regierungschef stellen. Und da waren sie sich einfach zu sicher. Und
aber,
das ist bestraft worden.
Aber als neuer Ministerpräsident wäre Özdemir ja einer, der seinem Vorgänger Winfried Kretschmann in so vielem ähnelt. Ist das gut? Also eigentlich will sich doch jede jüngere Generation von den Vätern unterscheiden.
Ja, das Erstaunliche ist, mich hat das auch gewundert, ich habe mir die Zahlen mal genauer angeschaut, dass die Jungen, also es durften jetzt ja schon die 16-Jährigen wählen, die ganz Jungen, also zwischen 16 und 24, haben überwiegend, also mehr, verhältnismäßig mehr die Grünen gewählt als die Älteren. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das heißt, da war durchaus der Wunsch auch nach einer Kontinuität da. Das hat vielleicht auch was mit einem großen Unsicherheitsgefühl, gerade in dieser Generation zu tun. Es bricht ja also in Baden-Württemberg ganz viel weg. Also die Garantie, sicherer Arbeitsplatz, Lehrstelle und so weiter, wenn Bosch, also Bosch ist, muss man sagen, das ist das Urgehen. Also für mich auch als Stuttgarter Schwabe, wer beim Bosch schafft, ja, das war eigentlich ein Beamtenstatus auf Lebenszeit. Und wenn jetzt so ein Unternehmen 22.000 Arbeitsplätze abbaut, dann ist das ein ganz große, ein Kern von Verunsicherung. Und dass gerade die Jüngeren jetzt sagen, dass Özdemir und die Grünen dort eher eine gewisse Kontinuität und damit auch Sicherheit erreichbar ist mit dieser Wahl. Das fand ich interessant und bemerkenswert.
Wenn man da unter den Jungen aber nochmal weiter differenziert, dann ist es wohl so, dass unter den jungen Männern viele AfD gewählt haben, unter den jungen Frauen eher die Linke. Das ist wohl auch etwas, was sich bundesweit als Trend abzeichnet. Was sagt das denn über unsere Demokratie?
Das sagt zumindest, dass Frauen ein feines Gespür haben, was Grundrechte angeht und die ja durch die AfD stark zumindest in Frage gestellt, wenn nicht sogar eingeschränkt werden sollen. Also da gibt es wohl bei Frauen ein größeres Gespür, was da alles bedroht ist und dass Demokratie ein Gut ist, was geschützt werden muss, was immer wieder auch neu bestimmt mit Leben gefüllt werden muss und dass manche Männer da vielleicht reflexhafter mit Heldenbildern, mit der Feier, wofür die AfD ja auch steht, dem pseudo-heroischen Mannsbild und ja sehr konventionellen, traditionellen Familienwerten, wo die Frau eben dann doch eher an zweiter Stelle steht und der Mann nach vorne tritt ins feindliche Leben. Das, ich glaube, dass Frauen darauf reagieren und dann eben nicht bei der blauen AfD das Kreuzchen machen. Also zumindest sehr viel weniger als Männer.
Lassen Sie uns, Andres Feil, auch über die Kultur in Baden-Württemberg sprechen. Was Ihre Theaterarbeit angeht, sind Sie sehr mit dem Schauspiel Stuttgart verbunden. Mehrere Ihrer Stücke wurden dort uraufgeführt, etwa Der Kick, Das Himmerreich und Ökozid. Auch in Baden-Württemberg ist 2026/27 massiv im Kulturbereich gespart worden. Das betrifft Theater, Museen, Literaturfestivals. Welche Erwartungen hören Sie aus der Kulturszene an die künftige Landesregierung?
Ja, ich glaube, dass die Botschaft ist ganz eindeutig. Kultur ist Lebensmittel und das wird durch weitere Sparmaßnahmen wird dieses Lebensmittel nicht besser. Das heißt, da muss ganz klar ein Akzent gesetzt werden, wieder mehr kulturelle Förderung, weil Kulturförderung ist nicht nur ein Luxusgut, was man sich halt ab und zu noch mal erlaubt im Sinne eines Opernganges oder einem Gang ins Theater, sondern es ist etwas ganz Elementares. Es ist ja ein Forum, wo die wesentlichen Fragen, die gesellschaftlichen Fragen auf einer anderen Ebene als im reinen Journalismus reflektiert, auf einer anderen Ebene auch zugänglich gemacht wird und vor allem mit einem längeren Atem dann auch betrachtet wird. Und eine Auseinandersetzung anstößt, die eben über die Tagespolitik hinausgeht. Und in dem Sinne ist Kultur eben nicht etwas, was man, wo man sagt, naja, das können wir uns jetzt im Moment nicht mehr so richtig erlauben, dann setzt man da mal den Rohstift an. Bildung würde ich da übrigens genauso mit dazu rechnen. Da hat Baden-Württemberg sehr viel verloren, auch da, nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Bildung. Da gibt es ganz sicher sehr viel aufzuholen. Das ist einer der großen Kritikpunkte meiner ja, Sichtweise auf die Politik in Baden-Württemberg. Chancengleichheit ist nicht gut aufgestellt. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt. Und eben die Kultur, die irgendwo so ein bisschen mitläuft und die anders wieder in den Vordergrund gerückt werden muss. Also da gibt es Nachholbedarf.
Heidelberg würde sich gern als europäische Kulturhauptstadt bewerben. In Stuttgart muss entschieden werden, ob die Oper saniert oder neu gebaut wird. Welche kulturelle Baustelle erscheint Ihnen am wichtigsten?
Also ich würde jetzt gar nicht auf Heidelberg oder auf Stuttgart mich reduzieren, sondern generell, es geht ja um eine Theaterlandschaft, die auch in Baden-Württemberg noch relativ gut aufgestellt ist. Also auch von den Landesbühnen, Tübingen und so weiter, die dann auf Tourneen gehen, um einfach so ein Beispiel zu sagen. Und wenn da weiter gespart würde, dann geht auch in der Fläche was verloren. Es geht nicht nur um die Tempel, also Heidelberg oder die Oper in Stuttgart, sondern es geht gerade um kleine Bühnen, also Melching zum Beispiel, wo ich immer wieder gerne hingegangen bin, so eine kleine Landesbühne. Und wenn da eben der Rotstift angesetzt wird, die können das nicht auffangen. Die haben keine Sponsoren. Die sind dann plötzlich einfach weg und da, wo nichts mehr ist, ist halt nichts mehr. Und ich glaube, dem muss man einfach Rechnung tragen und sagen, wir wollen gerade in der Fläche, wollen wir eine lebendige Kultur haben und muss eben weiter investiert werden.
Ja, trauen Sie, dass dieser möglicherweise schwarz-grün, grün-schwarzen Koalition zu?
Also Kultur spielt ja dann im Wahlkampf immer keine zentrale Rolle. Leider muss man ja sagen, das ist dann so irgendwo ein Stiefkind. Es wird dann eher über die Frage, wo wird jetzt die Automobilindustrie unterstützt, also inwieweit Verbrenner aus, ja oder nein. Und die Kultur steht da mehr am Rande. Aber ich werde das natürlich sehr genau beobachten. Und es gibt sehr viele andere um mich herum in Baden-Württemberg, die da der Landesregierung, der zukünftigen Landesregierung sehr genau auf die Finger schauen. Und ich glaube, der Druck wird steigen im Kessel. Nicht nur im Stuttgarter Kessel, sondern generell im Land, wenn hier nicht entscheidend neue Akzente gesetzt werden. Und das heißt auch Geld in die Hand nehmen.
Welches Signal geht jetzt von dieser ersten von ja insgesamt 6 Landtagswahlen in diesem Jahr für die Bundespolitik aus?
Ja, also sicher, man muss jetzt aus der Parteiperspektive schauen. Für die SPD, die klammert sich natürlich jetzt ganz stark an Rheinland-Pfalz. Also die Hoffnung ist da, dass ein ähnlicher Effekt entsteht, nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass die kleineren Parteien in Rheinland-Pfalz, ist es dann eben ein Kopf-an-Kopf-Rennen CDU und SPD, dass die kleineren Parteien dann letztendlich dafür zahlen müssen und die SPD dann vielleicht den Abstand, einen geringeren Abstand, den auch noch aufholen kann. Die CDU ist es, glaube ich, vor allem jetzt bei den nächsten Wahlen ganz entscheidend, können sie diese Scharte wettmachen. Ja, der Druck steigt auch dort. Bundespolitisch wird es, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, sehr, sehr schwierig werden für die CDU mit einer SPD, die sich jetzt anders profilieren muss, die ja im wahrsten Sinne des Wortes Kante zeigen muss. Also es wird sehr uneben werden, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten, wenn man jetzt die Frage Rente, Rentenkompromiss, die Kommission wird bald die Vorschläge vorlegen. Das wird sicher heftige Diskussionen und möglicherweise dann auch wieder Risse geben, die auch die Koalition in Berlin damit gefährden. Also es wird sicher nicht einfacher werden in den nächsten Monaten.
Der Film- und Theatermacher Andres Feil zum Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Enough. Genug. Basta. Das ist der kämpferische Ruf zum ersten globalen Frauengeneralstreik an diesem Montag. Vorbereitet hat ihn ein Bündnis von Frauen von Bad Tölz bis Buenos Aires auf Initiative von Adrian Göhler. Sie war Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, auch kurz mal Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin und Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds. In all diesen Bereichen immer engagiert für die Sichtbarkeit und Gestaltungsfreiheit von Frauen. Kurz vor der Sendung war sie im Fazitstudio. Guten Abend, Frau Göhler.
Guten Abend.
Sie sind seit bald 50 Jahren in feministischen Bewegungen aktiv. Doch längst sind nicht alle Forderungen und Veränderungen, was die Gleichberechtigung von Frauen angeht, erreicht. Wo stehen wir denn als Gesellschaft? Wo stehen Sie am 8. März 2026?
Ich stehe komplett müde von diesen langen Demonstrationen, die wir gemacht haben über die ganzen vielen Jahre. Ich blicke tatsächlich auf 50 Jahre Demonstrationsgeschichte zurück und die Forderungen sind nicht besser geworden oder weniger geworden oder leichter geworden. Im Gegenteil, wir machen doch einen ziemlich kräftigen Rollback gerade. Und das ist die unangenehme, schreckliche Erfahrung, dass wenn Autokratien wachsen, die Rechte der Frauen schmelzen. Und da stehen wir gerade.
Am heutigen 8. März, der ja in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sogar ein offizieller Feiertag ist, gab es in unzähligen Städten hier und in vielen Teilen der Welt Demonstrationen, ja, und Kundgebungen, Aktionen, auch Partys. Zehntausende waren auf den Beinen.
Ich auch. Ja,
Sie auch. Und jetzt rufen Sie aber für morgen zum globalen Frauengeneralstreik auf. Montag, 9. März. Warum an diesem Tag jetzt ein Generalstreik?
Weil an einem Sonntag zu streiken doch eine relativ merkwürdige Vorstellung ist. Und weil das Gefühl so tiefgreifend und so umfassend ist, dass es nicht mehr reicht, einfach zu demonstrieren und dieses mit der gleichen Werbe, wir haben sie immer noch und wir feiern diesen Tag und wir feiern auch die Kraft, immer wieder das neu zu fordern. Aber ich finde, die Weltsituation ist so dramatisch, das Gemännere auf allen Ebenen ist so ungeheuerlich, die Kriegsbereitschaft, die Krisen, die Katastrophen, die wir alle zu verarbeiten haben, die haben schon alle auch ein Geschlecht und das ist männlich. Und daher denke ich, ich habe einfach ein Gespür aufgenommen sozusagen. Vor einem Jahr, das ist jetzt genau ein Jahr her, am 7. März, dass das Gefühl da war, es reicht. Es ist Schluss, wir können das nicht mehr aushalten. Ich habe bei so vielen Frauen erlebt, dass sie zwischen kompletter Ohnmacht und Wut hin und her oszillieren, dass sie nicht wissen, wo sie ihre nächste Miete herbezahlen sollen. Es hat sich unglaublich viel verschlechtert für die Frauen und gleichzeitig ist die Sichtbarkeit von uns so zurückgegangen, weil eigentlich die Männer fast jetzt nur noch die Nachrichten bestimmen mit ihren Kriegen.
Sie haben sich mit Frauen in vielen Teilen Deutschlands, aber eben ja auch international vernetzt. Die Kontakte reichen bis nach Lima oder auch nach Kabul. Was verbindet die Frauen dort mit denen in Leipzig und Köln?
Es ist für viele Frauen eine große, große Erleichterung, dass sie mit uns sichtbar gemacht werden, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht vergessen, sondern sie kriegen ein Forum auch bei uns, weil wir sagen, streiken, jede nach ihren Möglichkeiten. Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass in Afghanistan die Frauen auf die Straße gehen und ihre Rechte einfordern. Aber zu wissen, sie sind verbunden mit einer Bewegung, die ihre Rechte und die eigenen Rechte verbindet, das ist offenbar eine ziemlich gute Idee gewesen. Und auch gleichzeitig wieder zu sehen, ich bin ganz sicher, wir können nur aus dieser entsetzlichen Situation rauskommen. Ich finde, die Welt brennt auf allen Ebenen. Die Verlässlichkeiten sind gleich null. Die Idee von einer gemeinsamen Welt, die uns alle irgendwie ein würdiges Leben gibt, die ist vollkommen ins Abseits geraten.
Aber das, was Sie beschreiben, betrifft ja auch Männer.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Unterschied, als Frau in dieser Situation zu sein oder als Mann. Und worauf ich setze, sind die 49,7% der Weltbevölkerung, die die Frauen ausmachen. Und deswegen haben wir das größte gemeinsame Vielfältige, suchen wir, bieten wir an als eine Plattform, unter der wir uns treffen können. Und das scheint aufzugehen.
Ich erinnere mal daran, in Island haben 1975 Frauen zu einem Frauenruhetag aufgerufen und damals ja tatsächlich den Alltag zum Erliegen gebracht. 90% der Frauen sind nicht zur Arbeit gegangen. Politischer Streik ist ja nun in Deutschland verboten. Frauen können morgen nicht einfach nicht bei der Arbeit erscheinen. Wie stellen Sie sich diesen Generalstreik vor?
Der Generalstreik kann von einer Minute streiken gehen, kann von einer Minute schreien gehen, bis ich nehme den Tag frei. Also nicht alle haben in Island gesagt, wir nehmen den Tag frei, sondern die meisten haben gesagt, wir streiken. Wir arbeiten nicht unbezahlt und nicht bezahlt. Und die konservativen Frauen hatten damit Schwierigkeiten. Und dann wurde großzügig das Angebot gemacht. Und das ist auch ein bisschen der Spirit und der Humor, den es in Island gab, den wir aufnehmen wollten. Also wir finden schon, dass wir mit Humor und mit Leidenschaft und mit Witz auch die Situation begründen und beschreiben und verändern wollen.
Kritikerinnen sagen, so ein Streik macht nur Eindruck, wenn sich wirklich viele daran beteiligen, auch Männer. Etwa wie 2017 in den USA beim Women's March, wo nach der ersten Amtseinführung von Donald Trump ja Hunderttausende auf die Straßen gegangen sind. Das ist morgen sicher nicht zu erwarten. Was könnte der Streik denn jetzt im besten Fall bewirken?
Also ich habe ja das große Privileg gehabt, aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, weil wir kein Geld hatten. Ich habe die ganzen eingehenden Mails mir alle angeguckt. Und ich kann Ihnen nicht nur sagen, dass wir eine große Akzeptanz finden, dass viele Frauen sagen, Gott sei Dank, ich warte schon so lange auf sowas. Und Frauen durchaus Wege finden. Sie bauen Überstunden ab. Sie nehmen einen Tag frei, sie gehen aber auch direkt an ihre Arbeitgeber und sagen, wir finden das wichtig, wir wollen Bildungsurlaub nehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und dass Frauen die suchen und gefunden haben, das ist schon ein Teil, sage ich das, enough zu überwinden. Und das Gespräch geht auch mit den Gewerkschaften, glaube ich, in eine andere Runde, weil ich bin ganz sicher, dass die Gewerkschaften sich auch, das war ja in den 70er Jahren, ich denke zum Beispiel an den NATO-Doppelbeschluss, da waren die Gewerkschaften und die Kirchen haben natürlich ihre Welten verlassen und gesagt, es ist so dramatisch, wir müssen etwas tun. Und ich denke, wir sind in einer mindestens so gefährlichen Situation. Und die Idee, dass wir nicht mehr nur die Zuschauerinnen bei den Kriegen sind, sondern dass wir sagen, wir wollen in die Friedensverhandlungen eingebaut werden, wir wollen 50% der Mittel haben, wir wollen 50% der Verhandlungsmöglichkeiten haben, überhaupt der Veränderungsmöglichkeiten haben. Das ist sehr deutlich und stark angekommen.
Adrian Göhler, Initiatorin des globalen Frauen-Generalstreiks an diesem Montag. Ich bin gespannt, was wir davon mitbekommen. Auf jeden Fall wird es bei uns auch morgen Abend hier in Fazit ein Thema sein. Frau Göhler, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit. Der US-amerikanische Autor Ben Lerner ist 47 Jahre alt und gilt als einer der bedeutendsten Intellektuellen seiner Generation. Inspiriert von Texten seines deutschen Kollegen Alexander Kluge, hat Lerner einst Sonette geschrieben, sein erstes Buch. Und diese Sonette hat Kluge dann zufällig entdeckt und sich von einigen Versen daraus zu eigenen Prosatexten anregen lassen. Die hat er Lerner geschickt und seitdem haben sich die beiden eifrig gegenseitig beeinflusst, mehrfach getroffen und ein gemeinsames Buch veröffentlicht, Schnee über Venedig. Und wie geht's jetzt weiter? Mit einem neuen Roman von Ben Lerner, in dem eine Figur definitiv von Alexander Kluge inspiriert ist. An diesem Montag erscheint das Buch unter dem Titel Transkription. Nach der Lektüre hat Tobias Wenzel Alexander Kluge und Ben Lerner besucht.
Ein Haus in Brooklyn. Durch ein Fenster sieht man eine kleine Hündin und Ben Lerner.
Hey, how are you? Come on in.
Im Wohnzimmer verrät der Schriftsteller, wie ihm die Idee zu Transkription kam, seinem Roman über Väter und Smartphone-Sucht.
I was in Milan. And my phone broke.
Als ich einmal in Mailand zu einem Literaturfestival gerannt bin, ist mein Smartphone kaputt gegangen. Ich konnte meinen Weg zurück zum Hotel nicht mehr finden. Ich hatte keine Möglichkeit, jemanden vom Festival zu kontaktieren.
Auch seine Tochter, die gerade Probleme in der Schule hatte, konnte er nicht anrufen. Die Abhängigkeit vom Gerät wurde offenbar. So ergeht es auch einer Hauptfigur im Roman. Der namenlose Ich-Erzähler trifft für eine Zeitschrift seinen Mentor Thomas an der US-Ostküste. Der weltberühmte 90-jährige Denker und Filmemacher aus Deutschland will ihm sein letztes Interview geben. Aufzeichnen möchte es der Erzähler mit seinem Smartphone. Aber dann das.
Irgendwie fiel mir das Gerät ins Waschbecken.
Das Smartphone ist kaputt und der Erzähler offline hilflos. Bei Thomas angekommen, traut er sich nicht, ihm das alles zu beichten. Er tippt auf das defekte Smartphone, als Thomas ihn bittet, endlich die Aufnahme zu starten. Man meint, Alexander Kluge zu hören.
Können Sie mal aufnehmen?
Lerner hat die Figur des Thomas tatsächlich Kluge nachempfunden.
Er ist ein absoluter Universalgelehrter und einfach eine unglaubliche schöpferische Kraft. Thomas spricht genau so, wie Alexander Kluge spricht. Meine wundervollen Treffen mit Kluge haben mich zu den schönsten Passagen in Thomas' Rede inspiriert. Seine Rede war ebenso schnell wie seine Bewegungen und erfolgte oft in kurzen Stößen, oft mit geschlossenen Augen, wie bei einem Kind, hatte ich ihm einmal gesagt, das die Flugsamen eines Löwenzahns wegpustet, nachdem es sich etwas gewünscht hat. Ja, hatte er gesagt, oder wie die Höhlenkünstler von Patagonien, die vor 13.000 Jahren Pigmente aus ihrem Mund auf die gegen die Höhlenwand gehaltenen Hände pusteten und so einen Lichthofeffekt um sie herum erzeugten.
Ist es eigentlich wahr? Gibt es das?
Reagiert der 94-jährige Alexander Kluge in seiner Wohnung in München auf die Passage. Kluge erkennt sich in Thomas wieder.
Das passt, glaube ich, sicher. Das ist eine schöne Idee, dass also das früheste Kino, ja, Lichtspiel, hier so erfunden und wieder vergessen wird, vor 3000 Jahren. Da muss man erst mal drauf kommen. Das kann Bender.
Transkription zwischen den Zeiten nennt das Kluge. Allerdings hat Lörner die Aussagen zu den Höhlenkünstlern gar nicht erfunden. Auch deshalb hat der Kluge gut getroffen. Denn auch Kluges Prosa spielt mit Fakt und Fiktion. Für Alexander Kluge ist der Kontakt zu Ben Lörner auch ein Statement in einer politisch brisanten Zeit. Die Antwort der Europäer auf die USA unter Trump dürfe keine Gegenblockade sein.
Sondern wir müssen genau die Zusammenarbeit wie Maulwürfe suchen und sozusagen quasi unter dem Atlantik hindurch, ja, wieder Kontakte schaffen und gemeinsam dichten.
Durch den Maulwurfsgang zurück zum Dichter in New York. Ben Lerners Heizung macht Geräusche, die wie menschliches Summen klingen und eine seiner Töchter ängstigen.
One of my daughter's friends are very scary.
Das Hören von körperlosen Stimmen ist ein Leitmotiv dieses tiefgründigen Romans. Zur College-Zeit hörte der Erzähler bei einem Zusammenbruch Stimmen und wurde von seinem Mentor Thomas einfühlsam gerettet. Und Ben Lerner?
Ich höre seine Stimme ständig. Alexander Kluges Stimme ist in meinem Kopf.
Ganz unpathologisch. In Transkription verrät der Erzähler nach Thomas' Tod zum Entsetzen vieler, dass er das letzte Interview mit ihm nur frei aus der Erinnerung transkribiert hat. Und wie fände es Alexander Kluge, wenn das letzte Interview mit ihm nur aus dem Gedächtnis notiert wird?
Das mag besser sein, weil die Erinnerung weniger trügt als das Gerät.
Und was, wenn mein Interview mit Ben Lerner nicht aufgezeichnet oder wenn es gelöscht wurde?
If you erase this, that's okay. It's always also a relief when the things I've said just disappear.
Wenn Sie das Interview jetzt gelöscht haben, geht das in Ordnung. Ich empfinde es immer auch als Erleichterung, wenn das, was ich gesagt habe, verschwindet.
Ben Lerner, sein neuer Roman Transkription erscheint an diesem Montag bei Surkamp. Tobias Wenzel hat uns vorbereitet. Der Frontalangriff auf die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz ist gescheitert. Bei der heutigen Volksabstimmung über die Halbierung des Rundfunkbeitrags hat die große Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer den Forderungen rechtskonservativer Kreise eine Absage erteilt. Erleichterung bei den Verfechtern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so auch Susanne Wille, Generaldirektorin der SRG, der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft.
Das Abstimmungsergebnis freut, motiviert und verpflichtet uns. Wir setzen alles daran, das Publikum weiterhin mit einem vielfältigen, starken Programm im Alltag zu begleiten.
Die SRG ist das größte Medienhaus der Schweiz. Die heutige Entscheidung wird als ein klares Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus gewertet. Aber liegt im Scheitern der Volksabstimmungsinitiative jetzt eine Chance oder ist die Situation so oder so doch ziemlich fragil? Das möchte ich mit der Schweizer Schriftstellerin Zora Del Buono besprechen. Guten Abend, Frau Del Buono.
Ja, guten Abend.
Das Ergebnis freut, motiviert und verpflichtet, sagt die Generaldirektorin. Welche Chance und welcher Auftrag geht denn jetzt von dieser gescheiterten Volksabstimmung aus?
Naja, es freut natürlich nicht alle. Es gibt jetzt auch solche, die sich sehr ärgern, weil sie eben das Programm blöd finden oder immer es heißt, es ist alles so links oder eben wegen des Sparens. Aber im Prinzip ist es natürlich, also wir, sagen wir jetzt, der ganze Kulturbetrieb ist größtenteils natürlich froh, weil das schon um ein Drittel zu kürzen ist massiv und es wurde ja schon gekürzt in den letzten Monaten und Jahren und das ist was man auch spürt. Also es sind tolle Sendungen weggefallen, jetzt vor allem auch im Radio. Und da hat man natürlich jetzt Angst gekriegt, dass das jetzt immer so weitergeht. Und die Frage ist, was machen die jetzt mit der Zukunft? Ist das jetzt einfach ein Freibrief für das Fernsehen und das Radio? Und das glaube ich nicht, weil es geht schon der Auftrag davon aus, irgendwas zu ändern. Also zum Beispiel wurde immer auch moniert, dass vor allem die Chefetagen zu viel verdienen und wieso sollen dann gegen unten gespart werden und gegen oben wird zu viel ausgegeben. Dann ist halt die Frage, was übernehmen die privaten Sender? Soll der Sport jetzt mehr vom Privaten übernommen werden? Aber die Sache in der Schweiz ist ja so, das ist dieser sogenannte Service Public. Also so heißt das bei uns immer, das ist diese staatliche Grundversorgung eigentlich. Und es geht ja immer darum, mit den 4 Landessprachen, dass eben auch alle versorgt sind mit Informationen oder mit Sendungen, die sie betreffen, auch wenn es quasi nur eine kleine Landessprache ist. Und diese Abstimmungsergebnis zeigt jetzt schon ganz klar, die Schweizer Bevölkerung möchte auch, dass Leute oder Minoritäten oder eben kleine Landesteile oder kleine Interessensgruppen trotzdem versorgt werden mit allem. Und das, glaube ich, hat es gezeigt und so soll das jetzt auch weitergehen. Das ist sicher das Positive daran. Was jetzt da weiter gekürzt wird, weil es eben doch schon eine Einsparung gibt, das muss jetzt natürlich geschaut werden.
Also Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die 4 Landessprachen sollen auch künftig weiter bestehen in den SRG-Programmen. Aber Sie haben das schon angedeutet, es wurden ja bereits schrittweise Kürzungen beschlossen. Bis 2029 stehen 270 Millionen Franken weniger zur Verfügung. 900 Stellen sollen wegfallen. Auch die Rundfunkgebühren wurden um 10% gekürzt. Worin besteht denn da jetzt die Herausforderung? Also es ist ja klar, dass es weniger wird. Auf was sollte Ihrer Meinung nach diese Programme setzen?
Naja, ich meine, angesichts der ganzen globalen Lage, angesichts der Fake News und Berlusconisierung damals mit dem Fernsehen oder so, ist natürlich schon der Auftrag des öffentlichen Fernsehens und Radios, dass möglichst sachlich und auf journalistisch hohem Niveau berichtet wird. Das heißt, da darf auf keinen Fall eingespart werden. Und ich glaube auch, dass diese heutige hohe Ablehnung dieser Initiative genau deswegen, auch wegen der Weltlage, ist. Man will einfach sich verlassen können auf einen hohen journalistischen Standard. Und da zu sparen, das werden sie nicht machen, gehe ich davon aus. Und das ist natürlich erfreulich. Das heißt, es muss an anderen Orten gespart werden. Und da ist natürlich die Frage, soll in der Unterhaltung gespart werden oder eben beim Sport, was dann die Privaten wieder übernehmen können. Das finden aber auch nicht alle richtig. Aber über dieses Fernsehen und Radio wird in der Schweiz schon, glaube ich, gestritten, seit es das gibt.
Ja, aber es scheint ja ein wichtiges Thema für die Menschen zu sein. 65% Wahlbeteiligung ist viel.
Ja, das war ein wahnsinnig, also ich meine, das war heute wirklich richtig aufregend und man hat es nicht erwartet. Und ich glaube wirklich, es liegt daran, dass man Angst hat vor diesen ganzen Verblödungen halt und dass da schon eine Garantie ist für eine Sachlichkeit. Ich meine, das sind alles super gute Journalisten. Man kann sich auch beschweren, es gibt eine Beschwerdestelle und da wird drauf reagiert und drauf geantwortet. Das heißt, das hat schon eine hohe Seriosität. Und es hat eben auch diese ganzen Regionalsender für diese ganzen, auch mit den Sprachen natürlich, mit dem Schweizerdeutsch ist ja dann, die Berner haben dann andere Sendungen als die Schaffhauser und die reden dann auch anders und alle wollen ihr Lokales auch behalten und ich glaube, deswegen wurde es heute auch so, also wie wir sagen, Bach abgeschickt, ja, also den Bach runter, weil das auch gemerkt wurde, dass das eine hohe Qualität hat, auch diese Regionalität und dass wir das eigentlich lieben. Ja, wir lieben auch diese kleinen Sprachen oder dieses Rätoromanisch. Das sprechen so wenig Leute, aber trotzdem gibt es Sendungen für die und das auch richtig so.
Das heißt, Sie hören auch die anderen Sprachen?
Ja, ich höre auch die anderen Sprachen und wenn man natürlich mit dem Auto durchs Land fährt, dann ist man plötzlich in einem anderen Sendegebiet und dann muss man gucken, ob man jetzt mit dem Italienischen oder dem Französischen zurechtkommt und das sind ganz schöne Sachen.
Wenn Sie jetzt noch ein Wunschkonzert anstimmen könnten, Frau Del Buono, was würden Sie sich wünschen vom öffentlich-rechtlichen Schweizer Radio und Fernsehen?
Ja, also dass diese eine Sendung, die sie gekappt haben, das finde ich wirklich skandalös. Das ist das Wissenschaftsmagazin, also das einzige im Radio. Und das haben auch die ganzen Wissenschaftler von der ETH oder so, haben das natürlich total beklagt. Also die verpacken das dann immer so, wenn sie wieder sowas kommunizieren. Ja, die einzelnen Beiträge werden wir in anderen Sendeformaten dann schon wiederbringen. Aber diese konzentrierten Sachen, wo man wusste, einmal in der Woche haben ein super tolles Wissenschaftsmagazin, Format, das zu sparen, das ist einfach Unsinn, ja. Also das ist ja auch gar nicht so was Teures. Also, dass die schon das, was die Leute gerne mögen und was auch wichtig ist, dass sie das wieder reinheben oder das um Gottes Willen nicht oder um Himmels Willen nicht streichen.
Die Schweizer Volksabstimmung über Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist heute gescheitert. Für Fazit bewertet von der Schriftstellerin Zora Del Buono. Herzlichen Dank dafür.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Mexiko hat ein massives Problem mit Säureangriffen auf Frauen und ein noch massiveres Problem mit Straflosigkeit. In 30 Jahren gab es 2 Verurteilungen. Ein nationales Register existiert nicht, eine öffentliche Debatte gibt's kaum. Die Fotografin Arantxa Bustamante hat 4 Frauen porträtiert, die einen Säureangriff überlebt haben. Und sie zeigt sie stark, lebendig und kämpferisch. Zu sehen sind die Fotos gerade in einer Ausstellung in Mexico City. Narben, Blumen, Spiegelbilder. Heilen trotz Säuregewalt.
Die erste Berührung, die ich mit dem Thema hatte, war 2022. Ich habe damals für eine Fotoagentur gearbeitet. Ich sollte an einer Pressekonferenz einer Hautklinik teilnehmen. Diese Klinik bietet eine kostenlose Behandlung für Säureopfer an. Aber bei dieser Veranstaltung habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Es gab sehr viele Fotografen, die einfach draufgehalten haben. Ich fand das alles sehr unangenehm.
Arantxa Bustamante ist geblieben. Die Fotografin kam mit den Frauen ins Gespräch und lernte dabei Jasmin Hernandez kennen, die sie von da an immer wieder traf. Jasmin wurde vor 5 Jahren Opfer eines Säureangriffs. Es hat lange gedauert, bis sie sich wieder im Spiegel anschauen konnte.
Du denkst, das ist doch nicht mein Körper. Ich habe Fotos von früher verbrannt, weil ich dachte, das hat nichts mehr mit mir zu tun.
Auch wenn es ein ständiges emotionales Auf und Ab ist, die 38-Jährige hat gelernt, ihre Narben anzunehmen. An den Armen, im Gesicht, am Rücken. Das Fotoprojekt hat ihr dabei geholfen. 25 Aufnahmen zeigt die Journalistin Arantxa Bustamante jetzt in einer Fotoausstellung in Mexiko-Stadt versammelt. Dafür hat sie 4 Überlebende porträtiert.
Es geht darum, die Narben nicht als etwas Hässliches zu sehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass es jemanden gab, der versucht hat, sie umzubringen, zu entstellen. Natürlich ist das nichts, was mit Freude besetzt ist. Es ging mir darum, dass die Frauen ihren Körper wieder zurückerobern. Wir haben sehr viel ausprobiert. Sie haben sich Kleidung ausgesucht, die ihnen besonders gefällt. Sie haben sich geschminkt. Sie sind vorher gerne ausgegangen, haben hochhackige Schuhe angezogen, schicke Kleider. Sie waren schillernde Frauen.
Sí, mujeres brillantes.
Entstanden sind Aufnahmen im Alltag, mit ihren Kindern beim Tanzen in der Natur.
Ich will jetzt auch nicht in ein Klischee fallen, aber für die Frauen war es wichtig zu zeigen, auch wenn sie Opfer dieser extremen Gewalt waren, wachsen sie weiter oder sie versuchen es zumindest.
Die Bilder erzählen die Geschichten der Frauen, erklärt Apollonia Colin, die die Ausstellung kuratiert hat.
Zuerst zeigen die Frauen sich bedeckt. Man sieht sie mit Blumen, die einen Teil ihrer Narben kaschieren. Dann sehen wir sie in einem Spiegel und am Ende haben wir ein frontales Porträt, in dem sie zeigen, so bin ich.
Auch von Carmen Sanchez hängen Fotos in dem Ausstellungsraum. Auf dem letzten Bild sieht sie direkt in die Kamera. Eine Gesichtshälfte ist komplett vernarbt. Es ist ein offener, stolzer Blick. Nach dem Säureangriff hat sie eine Stiftung gegründet, die ihren Namen trägt, um weiteren Betroffenen zu helfen. Und sie hat begonnen, Jura zu studieren, um zu verstehen, welche Rechte sie hat, erzählt Arantxa.
Der Aggressor von Carmen hat mit 46 Jahren eine historische Strafe bekommen, wegen versuchten Femizid. Die Strafe hat sie nicht den Behörden zu verdanken, sondern weil sie mit betroffenen Frauen dafür gekämpft hat. Sie haben den Fall rekonstruiert.
Mehr als 3.300 Frauen wurden in Mexiko in den vergangenen 12 Jahren wegen Säureangriffen in Krankenhäusern behandelt. Und das sind nur die bekannten Fälle. In 30 Jahren gab es gerade mal 2 rechtskräftige Verurteilungen. Immerhin, mit dem Ley Malena, benannt nach der Säureangriff-Überlebenden und Saxophonistin Maria Elena Rios, gibt es seit Februar 2024 in 17 Bundesstaaten erstmals ein eigenes Gesetz gegen Säureangriffe. Doch Gesetze allein schützen keine Frau, solange Strukturen fehlen, die sie auch durchsetzen. Auch im Fall von Jasmin ist seit 5 Jahren nichts passiert. Wenn sie von der Vergangenheit erzählt, dann spricht die 38-Jährige von sich in der dritten Person, einer Jasmin, die es so nicht mehr gibt, sagt sie. Sie trägt an diesem Tag ihre langen, rot gefärbten Haare offen, eine schwarze Bluse und eine schwarze Hose dazu. Ihre Lippen sind rot geschminkt. Der Lidschatten glitzert hinter ihrer Brille, auch ihre Narben auf dem Arm glitzern. Es ist der Tag der Ausstellungseröffnung. Sie will Vorbild für andere sein.
Pero a mí me gustaría que se fueran con la idea de que
ich will, dass die Leute die Ausstellung mit dieser Idee verlassen. Trotz der Gewalt, die wir erlebt haben, blicken wir nach vorne. Wir kämpfen für uns und unsere Kinder, um Akzeptanz in der Gesellschaft. Es wird immer Licht auf unserem Weg geben. Das ist unser Leben.
Siempre hay luz en el camino, siempre hay tenemos vida para seguir siempre adelante.
Weiterleben mit Narben. Anne Dämmer über eine beeindruckende Ausstellung über weibliche Säureopfer in Mexiko. Wir schauen voraus auf Montag, den 9. März, mit Florian Werners Kulturpresseschau.
Sorry, wir haben geschlossen. So könnte es bald Nutzerinnen und Nutzern entgegenschallen, wenn sie nach 18 Uhr nur noch mal ganz kurz eine Story bei Insta posten oder einen Beitrag bei Facebook kommentieren wollen. Zumindest, wenn es nach Moritz Hürtgen geht. Der fordert in der Süddeutschen Zeitung nicht nur ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige, sondern Öffnungszeiten. Alle sozialen Netzwerke würden, wie die meisten Geschäfte, mit gesetzlich geregelten Zeiten reguliert. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mittagessen, Abendbrot und niemand guckt dabei mehr unterm Tisch Reels oder driftet in hanebüchene Extremistenspalten ab. Viel wäre getan für den sozialen Frieden, für das gepflegte Gespräch in unserer Gesellschaft. Hinzu komme, dass der gigantische Strom an Informationen, der durch das Netz schwappt, so endlich auch mal richtig gemanagt werden könnte. Hürtgen schreibt, die viel kritisierten Plattformbetreiber hätten mehr Zeit, ihren Pflichten nachzukommen. Nach Ladenschluss könnten sie in aller Ruhe aus den Kommentarspalten den Müll, etwa Verfassungsfeindliches, raustragen und bei den zuständigen Behörden abliefern. Apropos, Verfassungsfeindliches witterte jüngst Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei 3 deutschen Buchhandlungen und ließ die 3 daraufhin vom Buchhandlungspreis, für den seine eigene Behörde sie nominiert hatte, wieder ausschließen. In der SZ weist der Verfassungsrechtler Christoph Möllers darauf hin, dass diese Entscheidung auf äußerst wackeligen rechtlichen Füßen steht. Er schreibt, das juristische Problem besteht darin, dass die Bundesregierung nicht per interner Regelung einen Informationsfluss zwischen einem Geheimdienst und einer anderen Behörde eröffnen darf. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Grundlage mit einer anspruchsvollen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Die Entscheidung des Kulturstaatsministers beruhte auf Informationen des Inlandsgeheimdienstes. Die Weitergabe solcher Informationen an andere Behörden sei aber nur in ausdrücklich im Bundesverfassungsschutzgesetz genannten Fällen oder bei erheblichen Gefahren erlaubt. Die Prämierung von Kulturinstitutionen ist, wenig erstaunlich, im Gesetz nicht vorgesehen, so Möllers. Und man wüsste gern, welche rechtsgütergefährdenden Lektüren die Mitteilung des Verfassungsschutzes über die Buchhandlungen rechtfertigen. Die Buchhandlungen haben nun angekündigt, gegen die Entscheidung vor Gericht zu ziehen. Möllers schreibt, als Bürger wünscht man ihnen Glück, als Jurist zweifelt man, dass sie es brauchen werden. Bis dahin könnte man die Buchhandlung durch den Kauf eines, was sonst, guten Buches unterstützen. Marie-Louise Goldmann etwa empfiehlt in der Welt, Unerwidert Lieben von der Philosophin Miriam Metzer. Das Buch entspringe einer autobiografischen Erfahrung. Es halte sich aber nicht mit Lebensratschlägen auf, sondern ordne das Thema anspruchsvoll philosophisch ein. Goldmann schreibt, die Idee einer der Liebe inhärenten Unvernünftigkeit widerspricht der gängigen Erzählung der Liebe als kapitalismuskonformes Selbstoptimierungsprojekt. In dieser Hinsicht ist Metzes Ansatz radikal. Die unerwiderte Liebe zeige, dass wir in der Lage seien, uns der neoliberalen Logik zu entziehen. Sie erzeugt keinen Mehrwert, sie ergibt keinen Sinn und genau dadurch hinterfragt sie die Vorstellung vom Menschen als geschäftsmäßigem Homo economicus. Goldmann schließt, im Kalkulationszeitalter ist die Hingabe an eine Liebe, die weder glücklich macht noch erwidert wird, vielleicht tatsächlich eine bedeutsame Geste des Protests und Widerstands. Alles Weitere steht im Buch. Und wenn der Social-Media-Ladenschluss kommt, haben wir auch endlich wieder Zeit zum Lesen.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht und in die neue Woche.